Born und Hauser. Legal Insights.
Habe ich da gerade einen Pool gehört? Klingt fast so. Nachdem wir das letzte Mal zusammensaßen und über das Thema Immobilien gesprochen haben, kam uns im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Weg nach draußen eine Idee, dass man das eigentlich noch vertiefen müsste und die Gestaltungen vielschichtiger sind und wir darüber nochmal sprechen sollten. Deswegen haben wir uns heute hier nochmal zusammengefunden. Ich begrüße neben mir meinen Partner Werner Born und meinen Partner Pavel Blusch. Mein Name selbst ist Marc Hauser. Schön, dass ihr beiden da seid.
Hallo.
Es war ja wirklich so, Pavel, wir haben zum Thema Familienstiftung und Immobilienerwerbe gesprochen und auf dem Weg nach draußen haben wir gesagt, eigentlich sind die Konstellationen noch viel vielschichtiger als das, was wir besprochen haben. Wir haben am Anfang das Thema Pool gehört. Was verbringst du oder was assoziierst du mit dem Thema Pool, wenn du das so hörst?
Also in erster Linie natürlich Schwimmen und sekundär natürlich denke ich gleich an meinen aktuellen Fall. Passt perfekt auch zu dem heutigen Thema. Aus einem Unternehmensverkauf hat der Mandant größeres Vermögen und er hat natürlich Immobilien, hat Wertpapiere, also im weitesten Sinne Liquidität, die er in alles Mögliche investieren will und natürlich Beteiligung an anderen Unternehmen. Das sind meistens Startups, die sich gut entwickeln können, aber nicht müssen. Und er hat zwei Kinder und hat jetzt an mich die Frage gestellt, wie strukturiere ich das am besten? Packe ich das alles in eine Gesellschaft, in verschiedene Gesellschaften? Verschenke ich das direkt an die Kinder? Macht das überhaupt Sinn? Die Kinder sind 16 und 18, schwieriges Alter. Wie stelle ich das am besten an? Und das ist die perfekte Überleitung auch zu unserem Thema.
Also ich würde bei dem Thema Familienpool immer drei Kreise sehen. Wir kennen das, drei Kreise, die sich überschneiden. Der eine Kreis, da setze ich hinein die Familienmitglieder. In den anderen Kreis setze ich hinein in der Schnittmenge, die gleichzeitig Gesellschafter sind. Und dann der dritte Kreis, das ist die Führung dieses Familienpools. Wer ist dort in der Geschäftsführung? Es kann eine Person also in allen drei Schnittmengen sein oder manche sind eben nur in dem einen Kreis Familie und Gesellschafter. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man dem Mandanten auch sagt, über die drei Kreise müssen Sie auch sprechen, wenn Sie einen Familienpool machen wollen.
Was ja vielleicht gar nicht so einfach ist in der Praxis. Ich meine, du beschreibst das jetzt mit den drei Kreisen und jemand sitzt in allen drei Kreisen drin. Das heißt, abends beim Abendessen kann ich einmal den Hut aufhaben als Papa. Ich kann aber auch den Hut aufhaben als Gesellschafter oder Geschäftsführer. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, das in der Praxis wirklich so auseinanderzuhalten.
Gut, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir noch Zeit haben, können wir nämlich da die Kamera auch mal drauf halten und sagen, wie komme ich mit den verschiedenen Rollen, die ich in mir habe, denn zurecht? Und das ist das, was wir bei den Familienverfassungen, wenn wir für einen Familienpool arbeiten, das erstellen. Und da gehen wir mediationsanalog vor. Und dann kann ich versuchen zu sagen, in welcher Rolle befinde ich mich? Wo sind Konflikte, die sich anbahnen? Und wie kann ich das im Grunde lösen, ohne dass dann der Familienpool als Gesellschaft in Gefahr gerät?
Aber gerade dort gilt doch noch umso mehr, wenn man in Freundschaft verbunden ist oder sogar innerhalb der Familie, dass man klare Spielregeln aufschreibt. Dass man also definiert, wer macht was, welche Rolle kommt wem zu im Unternehmen. Wie siehst du das denn, Pavel? Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, die Erfahrungen sind ziemlich homogen, muss man sagen. Also da gibt es Mutter oder Vater und die wollen natürlich die komplette Kontrolle haben. Das heißt, ich spreche meistens von drei Komponenten. Einmal die Substanz, einmal die Erträge und einmal die Stimmrechte. Also wirklich Kontrolle über die Geschäftsführung, Kontrolle über die Stimmrechte und was da eigentlich in der Gesellschaft selber passiert. Und diese drei Komponenten wollen Mandanten meistens komplett separat betrachten. Sie wollen die Substanz auf die nächste Generation übertragen, aber alles andere wollen sie zurückbehalten. Und da sind natürlich die Gesellschaftsrechte gefragt, wie kann ich das am besten darstellen? Wie weit kann ich überhaupt gehen? Ist das von einer Rechtsform abhängig? Worauf sollte man da achten?
Da sind wir am ersten Punkt, nicht das materielle Regelwerk dieses Gesellschaftsvertrages. Das ist die Plattform, auf der sich erstmal alles abspielt. Das heißt, da muss ich Regelungen finden, wer ist Gesellschafter und so weiter, welche Stimmrechte habe ich. Wie würdest du es denn machen, wenn du jetzt als Gesellschaftsrechtler mal diese Frage beantworten müsstest?
Also häufig ist es natürlich so, dass die Mandanten kommen und erstmal die vermeintlich einfachste Rechtsform wählen und sagen, das können wir doch in der GmbH machen. GmbH, klassisch kennt jeder, häufige Rechtsform da draußen, sie ist relativ einfach zu handhaben, zumindest auf den ersten Blick. Aber wenn man dann genauer hinschaut, ist es eben gar nicht so einfach, weil ich plötzlich, wenn ich die Satzung, also den Gesellschaftsvertrag ändere, immer zum Notar gehen muss. Ich habe also nicht die Flexibilität, einfach zu Hause am Küchentisch plötzlich etwas zu ändern, wenn man es ändern möchte. auch die Aufnahme von neuen Familienmitgliedern, wenn sie denn rein sollen. Ich brauche immer wieder den Notar. Deswegen kann es schon Sinn machen, zumindest mal aus gesellschaftsrechtlicher Sicht darüber nachzudenken, ob nicht eine Kommanditgesellschaft, die einfach flexibler in der Handhabung ist, mehr Sinn machen könnte.
Also die GmbH ist auch bei mir sehr häufig gefragt. Aus steuerlicher Sicht hat die GmbH auch viele Besonderheiten. Beim letzten Podcast haben wir auch über die Immobilien GmbH gesprochen. Da würde natürlich nur die Körperschaftssteuer anfallen, 15%. Gewerbesteuer, das ist die erweiterte Gewerbesteuerkürzung. Wenn die GmbH die bekommt, dann bleibt es bei 15%. Also in vielen Fällen ist bei den Familienpools wirklich auch Flexibilität hinsichtlich der Assets auch gewünscht. Das heißt, wir können jetzt nicht den Familien vorgeben, sie sollen nur eine Immobilien GmbH errichten. Sie wollen meistens auch die Überschüsse aus der Vermietung in Wertpapiere einstecken, in andere Beteiligungen, und dadurch zerschießen sie sich auch die erweiterte Gewerbesteuerkürzung. Ist die GmbH aber an anderen Unternehmen beteiligt, zum Beispiel Startup GmbHs, die sie super entwickeln und die verkaufen sie, dann zahlt die GmbH nur 1,5% auf den Veräußerungsgewinn. Das ist natürlich super, das ist eine bessere Stellung gegenüber einer Direktbeteiligung. Ist die GmbH an Wertpapieren beteiligt, dann muss man natürlich differenzieren. Zinsen und Dividenden sind vollsteuerpflichtig, das heißt 30% Vorausschüttung. Wenn die Veräußerungsgewinne erzielt, die GmbH aus Wertpapieren, dann ist das steuerfrei, zumindest im Moment. Und da habe ich auf einen Mandanten auch eine Vergleichsrechnung angestellt. Lohnt es sich, Wertpapiervermögen in einer GmbH zu halten, wenn ich gar nicht beabsichtige, diese Erträge auszuschütten? Das kann man pauschal nicht beantworten. Das hängt davon ab, ob ich mehr Zinsen und Dividenden erzielen werde oder mehr Veräußerungsgewinne, also realisierte Veräußerungsgewinne. Aber der Vorteil einer GmbH beim Wertpapiervermögen besteht darin, dass ich diesen Stundungseffekt nutzen kann und vielleicht erst in 30, 40, 50 Jahren ausschütte. Und der zweite Vorteil ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Wertpapiervermögen bei einer Bank habe, dann zahle ich Vermögensverwaltungsgebühren, und die sind im Privatvermögen gar nicht abzugsfähig. Bei einer GmbH ziehe ich das ab. Und das sind häufig Beträge zwischen 0,5% bis 1,5% jedes Jahr auf das Volumen. Und das wäre bei einer GmbH steuerlich wirksam.
Gut, du siehst jetzt vom Steuerrecht natürlich auf die Rechtsform und sagst, in welcher Rechtsform habe ich welchen Vorteil? Aber es ist ja so, dass die Familie von vornherein nicht unbedingt immer sich gleich festlegen will, weil der Ausgangsfall ist, ich habe Geld aus der Veräußerung des Unternehmens, und wenn ich mich unterschiedlich allokieren will in Immobilien, in Wertpapieren, in Beteiligungen, kann es sein, dass ein Pool vielleicht gar nicht ausreicht.
Also da habe ich gerade auch einen Mandanten, der genau das bemängelt. Also das ist das, was sich Mandanten wünschen, eine einfache Struktur, am besten eine. Jetzt liegt die Betonung auf dem Wort eine, Beteiligungsstruktur, aber das Weltbild ist häufig viel komplexer, und die Antwort auf Komplexität ist nicht Einfachheit.
Nein, ist Komplexität.
Ist wieder Komplexität. Das heißt, da muss ich, wenn ich wirklich, und da habe ich auch für den Mandanten die Vor- und Nachteile dargestellt. Es ist möglich, mit einer GmbH zu arbeiten. Wenn ich dabei Immobilien halte, zahle ich natürlich Gewerbesteuer, was vielleicht nicht notwendig wäre, und die Immobilien sind dann steuerlich verstrickt für eine unbegrenzte Zeit.
Das stimmt absolut. Aber sag mal, egal von welcher Rechtsform wir sprechen, haben wir doch am Ende das Thema, wie organisiert sich eigentlich die Familie in so einer Gesellschaft? Das heißt, meistens ist es ja so, Familienpapa, Familienmama, die haben Vermögen aufgebaut, sind in der Gesellschaft drin und wollen jetzt über kurz oder lang ihre Kinder mit reinnehmen. Teilweise ja schon zu einem Zeitpunkt, da sind die Kinder selbst noch minderjährig. Sollen sie trotzdem schon Gesellschafter werden? Dann würde ich ganz schnell die Frage stellen, wenn sie schon Gesellschafter werden, welche Rechte haben sie denn innerhalb der Gesellschaft? Dürfen sie mitreden? Sind sie nur Gesellschafter? Das sind ja wieder die drei Kreise, die du vorhin, Werner, mal angesprochen hast, ganz massiv gefragt. Und man wird sich überlegen, wie gestaltet man das eigentlich?
Also wir hatten uns auch Gedanken gemacht auf einer anderen Ebene. Wie kann man das generell machen? Unabhängig von der Rechtsform, ich würde mal das sagen, diese drei Kreise bilden ein Gesamtsystem, und ich rede über Zugangsvoraussetzungen. Das heißt, was sind die Zugangsvoraussetzungen, um in so ein System hineinzukommen? Familie, werde ich hineingeboren. Der nächste Kreisübertritt in die Schnittmenge Gesellschafter, da muss ich die Zugangsvoraussetzungen definieren. Also lasse ich Minderjährige zu? Was ist, wenn ich heirate? Das heißt, wer kommt da alles hinein? Und dann muss ich auch wieder den Ausgang definieren. Das heißt, ich gehe in die Geschäftsführung vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn ich studiere, werde ich vielleicht schon Gesellschafter. Dann werde ich vielleicht irgendwann Geschäftsführer, wenn ich bewiesen habe. Qualifizierungsvoraussetzungen. Dann gehe ich vielleicht, wenn ich älter bin, zurück in den Beirat. Und wenn ich am Ende bin, durch Tod scheide ich wieder insgesamt aus dem Gesamtsystem aus.
Aber das ist doch ein Aspekt, den habe ich auch gerade letzte Woche wieder bei einem Mandanten gehört. Die sagen, ja, die Kinder sollen schon mit in dem Unternehmen sein. Sie sollen frühzeitig herangeführt werden. Sie sollen auch, ich glaube, das darf man nicht außer Acht lassen, von dem Unternehmen profitieren und sollen versorgt werden. Aber dieses Thema der aktiven Mitarbeit, aktiv im Unternehmen mitzuarbeiten, das setzt natürlich schon voraus, dass ich eine abgeschlossene Berufsausbildung habe oder ein Studium. Wann kommen die Kinder dort eigentlich rein? Hat jedes Kind plötzlich ein Recht, in die Geschäftsführung zu gehen, nur weil ich Gesellschafter bin? Also kann derjenige, der Kunstwissenschaften studiert hat, plötzlich ein Maschinenbauunternehmen leiten, nur deswegen, weil ich Gesellschafter bin? Das sind ja alles Fragen, mit denen man sich wird beschäftigen müssen.
Ich will ergänzen einen Punkt. Du hast jetzt das Maschinenbauunternehmen gesagt. Wenn wir jetzt uns vorstellen, der Unternehmer hat verkauft und er hat Liquidität, die er ja neu anlegen muss, dann gehe ich so weit und sage, da entsteht ein neues Unternehmen. Das heißt, der Unternehmer muss sich bewusst sein, wenn ich jetzt verschiedene Gesellschaften habe oder auch nur eine, ich habe Immobilienwertpapiere, Startups, Beteiligungen, dann bin ich ja wieder unternehmerisch tätig. Und wieder stellt sich die Frage, obwohl ich ja verkauft habe, wer steuert jetzt diesen Familienpool? Wer hat die richtigen Qualifizierungsvoraussetzungen absolviert, um das erfolgreich für die gesamte Familie auch zu steuern und die Verantwortung zu übernehmen?
Du plädierst also dafür, dass man sich im Prinzip so wie eine, vielleicht eine Ebene oberhalb der Strukturen, die Familie einsetzt, dass man sich da Gedanken macht, im Prinzip so wie eine Verfassung, dass man sich Gedanken darüber macht, welche Kinder werden an welchen Gesellschaften beteiligt und warum und wie lange, was sind jetzt die Spielregeln, und das Ergebnis dieser Verfassung wäre dann die konkrete Regelung in einem konkreten Gesellschaftsvertrag.
Genau, es gibt ja Stimmen, die die Familienverfassung auch rechtlich als Magna, als Charta letztlich definieren, die sagen, sie hat unmittelbare rechtliche, materiellrechtliche Wirkungen, und dort, wo sie selbst was nicht fassen kann, gibt es einen Umsetzungsauftrag. Also wenn die Familie sagt, als Beispiel, alle unsere Eheverträge sollen irgendwie gleich sein, dann kann ich ja in der Verfassung den Ehevertrag noch nicht schließen. Es ist praktisch wie so ein Rahmenvertrag, ein familiärer, der in die Zukunft gerichtet ist. Aber jeder weiß, der unterschrieben hat, wenn ich mal heirate, muss ich so einen Ehevertrag abschließen. So wie meine Schwester oder wie mein Bruder.
Aber das ist doch, glaube ich, auch das, wie eine Familiengesellschaft am Ende lebbar wird. Ich meine, ihr beide sagt jetzt, die Familie hat bestimmte Werte und jede Familie hat wahrscheinlich auch andere Werte. Die versuche ich niederzuschreiben in einer Charta, in einer Familienverfassung. Und das heißt, wenn ich diesen Prozess gemacht habe und mir innerhalb der Familie bewusst geworden bin darüber, was mir eigentlich wichtig ist und wo meine Werte liegen, dann ist ja das andere, das Erarbeiten des Gesellschaftsvertrages, nur noch die Technik daraus. Ja. Es ist ja gar nicht mehr das, dass wir der Familie sagen, wie sie zu leben hat, sondern die Familie sagt uns, wie sie leben möchte, und wir basteln die Technik. Das heißt, das Fundament, das die Statik des Hauses.
Aber auch die Technik ist schon in der Praxis ganz wichtig. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass dann der Unternehmer, der meistens wenig Zeit hat, dass er dann fragt, wie kann ich dann effektiv durchsetzen, dass die Kinder das machen, was ich will, dass jetzt die Gesellschaft nicht Immobilien kauft, sondern Wertpapiere, weil ich es will. Wie stellt ihr das in eurer Praxis sicher, dass der Unternehmer tatsächlich seinen Willen überall durchsetzen kann? Das sind so salopp natürlich formuliert Knebelverträge.
Aber es gibt zwei Welten, tun sich auf. In der einen kann ich sagen, ein Angebot unterbreiten. Möchten Sie mit Ihrer Familie gemeinsam einen Kommunikationsprozess starten, in dem Sie für sich erarbeiten, was Ihnen wichtig ist und wie Sie dann Dinge umsetzen? Oder sagen Sie, ich biete Ihnen an, quasi einen Flankenschutz. Wir bauen Ihnen einen Gesellschaftsvertrag, Testamente und Eheverträge, die an den Flanken die Risiken absichern. Das heißt, Sie haben durch die Stimmrechte im Gesellschaftsvertrag stets das Sagen. Auch wenn Sie noch gleich mit 2% nicht beteiligt sind, Sie schenken schon die Kinder, die Wertsteigerung der Anteile wächst schon der nächsten Generation für die Erbschaftssteuer an, aber Sie sitzen noch am Steuer. Ich habe mal dieses Bild von dem Bus, nicht? Der Unternehmer sitzt vorne in einem Bus und fährt das Unternehmen, er beschleunigt, er lenkt, er gibt praktisch Gas, und dann gibt's Haltestellen, wo er bremst und sagt, einsteigen bitte nach hinten, aber erstmal nach hinten, dann holt er mal jemanden nach vorne, der kann mal zugucken, wie er fährt und lenkt, dann sagt er, ich habe keine Lust mehr, fahr du mal, aber er sitzt hinten, kann immer noch ins Lenkrad eingreifen, ja? Das ist so ein schönes Beispiel. Und irgendwann sagt er, ich habe auch keine Lust mehr, ich setze mich auf die Rückbank und schaue zu, wie die vorne fahren. Ja, das wäre so ein schönes Bild. Und das kann man natürlich in Verträgen abbilden. Ja. auf verschiedenste
Weise. Das ist richtig. Also genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich meine, häufig kommt natürlich der Familienvater, der das Ganze errichtet hat und sagt, ich habe, solange ich da bin, das Sagen da drin. Egal, wie viel Stimmrechte ich habe. Und das kann ich ja abbilden. Also ich kann ja die Stimmrechte entkoppeln von dem Kapitalanteil, den ich an der Gesellschaft halte. Und das ist egal, ob ich über eine GmbH oder über eine KG rede. Wir können das schlicht abweichend regeln und können es so regeln, wie die Familie zusammenleben möchte.
Ich habe da noch einen, fällt gerade ein Mandant ein, der hat gesagt, er war schon älter, so an die 80. Und dann sagt er, ich würde gerne das so machen, das Vermögen, wie du jetzt sagst, in einem Pool. Und dann habe ich gesagt, ja, machen Sie doch eine KG. Dann müssen Sie nicht zum Notar gehen. Sie können praktisch immer hier Ihre Gesellschafterbeschlüsse fassen. Sie können mit dem Anwalt die Verträge ändern. Und dann sagt er, ja, aber ich hätte gerne eine Klammer. Dann sage ich, aber Sie haben doch eine Klammer. Dann sagt er, nein. Mit der KG, das hat schon unser Vater gemacht. Wir waren 4 Kinder. Wir haben ein hohes Vermögen geerbt. Und dann war der Vater tot und dann haben wir gesagt, wir lösen die KG auf und haben das Vermögen verteilt. Dann hat er gesagt, das will ich eben gerade nicht. Ich hätte nicht die Hoheit der Kinder, dass sie die Gesellschaft auflösen. Dann habe ich gesagt, na gut, dann machen Sie eine Stiftung und Co-KG. Die Stiftung ist die Komplementärin, die stirbt nicht, die lebt ewig, die hat eine Satzung, die Sie bestimmen und die darf einer Auflösung nie zustimmen. Das wäre so ein Gestaltungsvorschlag.
Korrekt. Und damit ist im Prinzip alles kombiniert. Ich habe die KG als Rechtsform, die durchaus flexibel ist. Ich habe auf der anderen Seite die Sicherheit, dass der Mandant sagt, mein Wille wird durchgesetzt. Solange ich da bin, passiert dort nichts. Und die Stiftung kontrolliert das Ganze auf Ewigkeit, so damit eben keine Auflösung passiert.
Und auch in steuerlicher Hinsicht hätte eine KG natürlich auch eine ganze Reihe von Vorteilen. Das, was wir vorhin bei der GmbH hatten, also Immobilien im steuerlichen Betriebsvermögen, bei der KG hätten wir nicht diesen Fall. Das heißt, die Familienstiftung verleiht kein gewerbliches Gepräge. Das heißt, die KG hat ganz normales steuerliches Privatvermögen. Die Immobilien kann ich komplett zum Nulltarif im Prinzip in die Gesellschaft einlegen, auch ohne Grunderwerbsteuer. Das ist auch ganz wichtig. Die fällt dann nicht an, wenn dieselben Personen natürlich an der KG beteiligt sind. Bei Wertpapiervermögen ist eine KG so mäßig vorteilhaft. Das ist auch steuerliches Privatvermögen. Das heißt, ich habe auch Abgeltungssteuer, genauso wie im privaten Bereich und keinen Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr.
Wenn wir gerade von dieser KG sprechen und ihr hattet das gesagt, minderjährige Kinder, Zugangsvoraussetzungen, haben wir eigentlich steuerlich eine Möglichkeit, dass, wenn der Vater das Vermögen jetzt hat, zusammen vielleicht mit seiner Ehefrau, wie man dann, wenn man es in eine KG hineingebracht hat, wie man die Anteile steuervergünstigt auf die Kinder übertragen kann? Gibt es da was?
Also bei deinem Beispiel fallen mir schon einige Sachen ein. Also erstens, das Vermögen gehört häufig nicht beiden Ehegatten. Also wenn das Vermögen beiden Ehegatten gehört, dann gab es möglicherweise in der Vergangenheit diverse Schenkungen zwischen den Ehegatten, die unter dem Radar bis jetzt gelaufen sind. Das ist leider in jedem dritten Fall bei mir so und das können wir auch beseitigen durch eine Güterstandsschaukel. Wenn das aber tatsächlich so passiert ist, dass Vermögen in einer KG eingebracht wurde, ist die KG an sich nicht begünstigt. Das ist eine nicht begünstigte Rechtsform. Ich bräuchte nämlich eine gewerblich geprägte GmbH und Co-KG oder eine GmbH. An sich eine KG ist nicht begünstigt. Aber ich kann aus einer KG auch eine GmbH und Co-KG machen.
Aber allein diese gewerbliche Prägung würde ja nicht ausreichen, um begünstigungsfähiges Betriebsvermögen zu kreieren. Ich würde ja reinschauen, ne?
Ja, genau. Das ist dein Punkt. Natürlich, wenn ich da nur Wertpapiervermögen habe, löst das Schenkungssteuer aus. Aber da kann ich auch mit Freibeträgen arbeiten. Und das, was wir mit der Schaukel kombinieren, ist, dass dieses Vermögen aus beiden Richtungen geschenkt werden kann. Also wenn wir jetzt an zwei Ehegatten denken, meistens hat das Vermögen nur einer, hat nur 400.000 pro Kind, sagen wir mal zwei Kinder. Er kann nur 800.000 schenken. Wenn wir jetzt über die Schaukel noch teilweise die KG steuerfrei auf die Ehefrau oder auf den Ehemann übertragen, dann können sie aus beiden Richtungen dann insgesamt bei zwei Kindern 1,6 Millionen alle 10 Jahre schenken. Also das geht.
Auch wieder ein spannendes Thema und ich glaube, wir könnten noch ewig weiter reden. Ich sag mal, wenn wir bei dem Anfangsbild bleiben des Pools, man sieht schon, dass die Familie eine ganze Menge Sachen hat, durch die sie erstmal durchschwimmen muss am Ende. Damit die Familie da aber gut schwimmen kann, braucht so ein Pool eben doch Begrenzungen und die Begrenzungen schafft man dann wieder mit den Gesellschaftsverträgen und den Verträgen oder der Charta, über die wir gerade gesprochen haben. Ich fand es unglaublich spannend. Lasst uns das bei dem nächsten Mal wiederholen. Ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Herzlichen Dank.
Ja, danke schön auch.
Born und Hauser. Legal Insights.